Wer fängt an? Und worüber dürfen wir nicht sprechen?« fragte Rosa, als sie unter der Kiefer Platz genommen hatten. »Kein Wort über die Operation Lorelei, da wir beide in irgendeiner Form daran beteiligt sind. Aber im Übrigen ist alles gestattet.« »Möchtest du anfangen?« erwiderte Johanne. »Ja und nein. Außerdem wusste ich gar nicht, dass die Operation Lorelei Zivilisten und Außenstehenden bekannt ist,« scherzte Rosa. »Aber ich habe wirklich etwas zu erzählen, das mich einerseits beschämt, andererseits aber auch sehr schön ist. Aber fang du an.« »All right. Wusstest du, dass der Nachrichtendienst des Militärs eine Kompanie Hetären unterhält, die weniger ehrbare Vertreter fremder Mächte betrunken machen sollen? Du meinst die Hurenkompanie des C-Büros? Nett, dass du sie als Hetären bezeichnest. Andere Wörter kämen einem eher in den Sinn. Ich gehöre dieser sogenannten Hurenkompanie inzwischen sozusagen vertretungsweise an,« entgegnete Johanne. Rosa, die gerade einen weiteren Witz über das Thema reißen wollte, verstummte abrupt. »Willst du darüber reden?« fragte sie nach einer Weile. »Durchaus, denn es ist anders, als du denkst. Oder schlimmer, als du denkst. Eine ganz üble Geschichte. Wirst du selbst...« »Ja, zumindest haben sie mich mit einem militärischen Dienstpessar ausgerüstet, das ich glücklicherweise noch nicht verwenden musste. Dazu kommt es erst, wenn ein Objekt den Rang des Obersten bekleidet, denn ich bin eine feinere Hure als die anderen. Weder Bert noch Mutti hätten überzeugender schildern können, wie die Klassengesellschaft funktioniert.« »Wohin ist er eigentlich geflohen?« »In die USA, offenbar nach Hollywood.« »Aber willst du darüber sprechen?« »Ja, aber nur mit dir. Das wird jedoch etwas Zeit in Anspruch nehmen.« »Kein Problem.« Der Wind hatte nachgelassen und es wurde wärmer. Johanne musste erst einmal die Erlebnisse der vergangenen Woche sortieren, ehe sie sie in Worte fassen konnte. In gewisser Weise hatte sie die erste Begegnung mit dem Sekretärinnenclub am meisten erschüttert. Allen Spionageregeln zum Trotz traf man sich wie eine jede beliebige Damengesellschaft mittwochs im Restaurant Norma, auch Gangster Norma genannt, an der Ecke Kungsgatan und Zwerwägen. Man trank Ersatzkaffee, klagte über das Schlagsahneverbot, verglich Erfahrungen sowie die sexuellen Eigenheiten des überwiegend deutschen Kundenkreises und analysierte den Kriegsverlauf, wobei diese Analysen teils recht drollig, teils überaus klug ausfielen. Das Sicherheitsrisiko dieser Treffen war schwindelerregend. Wenn es der Abwehr gelang, eine Agentin in diesen Kreis einzuschleusen, erschloss sich ihr eine Goldgrube. Weitaus schlimmer und wahrscheinlicher war jedoch, dass eine der schamlos ausgenutzten Frauen auf die Idee käme, sich für eine bessere Entlohnung freiwillig bei der Abwehr zu melden. Donnerstags traf man sich privat in einer Wohnung in Gardet, wo die Deutschen ihre Indiskretionen nicht belauschen konnten. Das Bedürfnis nach Beisammensein und Selbstwertgefühl war rührend menschlich. Diese Frauen ruinierten unwissentlich ihr Leben, weil sie sich einreden ließen, dass sie nach dem Sieg Ehrenmedaillen und Wiedergutmachung erwarteten. Beides würde sich aus zwei einfachen Gründen niemals erfüllen. Erstens entstammten sie der Unterschicht, zweitens waren sie Frauen. Nach dem Sieg wären sie schlicht und ergreifend verbrauchte Huren, deren Dienste das Militär nicht mehr benötigte. Welche neue, anständige Arbeit konnten sie da noch finden? Keine. Das C-Büro leistete sich sogar einen Zuhälter, einen recht schmierigen Kerl, der allerdings der Mittelschicht angehörte und fleißig eine Unschuld vom Lande nach der anderen mit den 10 ältesten Tricks der Welt verführte, um sie dann mit salbungsvollem Patriotismus anzuheuern, womit die Romanze ein abruptes Ende nahm. Eine erschütternde Beobachtung, die Johanne bei ihrer ersten Begegnung mit den jungen Frauen gemacht hatte. Sie schienen alle in den gut aussehenden Offizier verliebt zu sein, der sie anfänglich so weltläufig in Restaurants ausführte, die sie bis dahin nur vom Hörensagen kannten, und ihnen Seidenstrümpfe schenkte, damit sie ihre Beine nicht mehr bemalen mussten. Nach dem Sieg würden sie zu den Verdammten zählen. Die gesamte Operation unterlag 70 Jahre lang der Geheimhaltung. Mit Wiedergutmachung war also erst nach ihrem Tod zu rechnen. Dem Zuhälter des Geheimdienstes winkten Beförderung und Schwertorden. Schließlich waren unter seiner Führung viele wesentliche Informationen zusammengetragen worden. Auf welche Weise blieb geheim, was in der Natur nachrichtendienstlicher Tätigkeit lag. Kurz gesagt, eine Geschichte, die einem Schriftsteller wie Wilhelm Moberg viel Erzählstoff geliefert hätte. Johannes' Aufgabe sah anders aus. Ihr militärisches Dienstpessar sollte nur in Gebrauch genommen werden, wenn es zum Äußersten kam. Die anderen Frauen besaßen im Übrigen keines. Das Problem einer unerwünschten Schwangerschaft wurde in ihrem Fall mittels Abtreibung gelöst, was zwar verboten war, aber im Interesse der Nation durchgeführt wurde. Mit dieser Formel ließen sich grundsätzlich alle gesetzlichen Hindernisse überwinden. Johannes' Aufgabe lief darauf hinaus, so lange wie möglich den Anstand zu wahren, um ihrem Ruf nicht zu schaden und die wichtigen Zielpersonen nicht abzuschrecken. Ihre Arbeitskameradin stammte ebenfalls aus besserem Hause. Zu zweit grasten sie die feineren Stockholmer Restaurants ab, um sich mit möglichst vielen hohen Tieren aus Deutschland bekannt zu machen. Ihre Partnerin sprach fast fehlerfreies Deutsch mit einem leichten schwedischen Akzent. Alle Ausgaben, die sie selbst begleichen mussten, wurden unverzüglich vom C-Büro in bar zurückerstattet. Johanne fragte sich, ob der Zweck die Mittel heiligte. Selbstverständlich lautete die zwiespältige Antwort. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, dass die Prostitution als Spionagetätigkeit positiv zu den Kriegsanstrengungen beitrug, um sich der Sprache der Männer und Helden zu bedienen. Der Beitrag des Sekretärinnenclubs war wichtig, hin und wieder sogar hochwichtig. Den Frauen selbst brachte er nichts ein. Sie zählten in diesem Spiel zu den Verliererinnen. Hatte sie sich diese Frage auch ganz persönlich gestellt? Ja, natürlich. Es bestand eine konkrete Chance, auf die sie nicht eingehen konnte, weil sie die Operation Lorelei betraf, zu einem entscheidenden Ergebnis zu gelangen. Wenn sich diese Gelegenheit bot, würde sie zweifellos zum Dienstpessar greifen. Es war ihr nicht leicht gefallen, sich zu diesem Entschluss durchzuringen. Hatte sie bedacht, dass sie nach dem Krieg als Geliebte des höchsten Stockholmer Gestapo-Chefs in dieselbe Hölle geraten würde wie die Angehörigen des C-Büro-Sonderkommandos? Das hatte sie. Aber einige Voraussetzungen, wie beispielsweise das Offizierspatent der englischen SOI, versetzten sie in eine andere Lage als die weniger qualifizierten Kolleginnen. Einiges an Schimpf und Schande würde sie vielleicht trotzdem hinnehmen müssen, und Vater würde es sicher sehr missbilligen. Aber im Krieg und in der Liebe? Sie hatte über eine Stunde lang erzählt, und Rosa hatte ihre Hand dabei immer fester gedrückt. »Meine Güte«, flüsterte Rosa nach langem Schweigen. »Dabei wollte ich doch etwas Schönes, aber auch Beschämendes bekennen. Aber nach dieser Brechtschen Geschichte kommt mir alles Schöne hässlich und alles Wahre falsch vor. Ich will dazu nur eins sagen, lass dich nicht unterkriegen. Tu, was du für richtig hältst. Jedes Mittel, Hitler zu besiegen, sei es noch so klein oder groß, falsch oder edel, ist richtig.« Sie umarmten sich lange. Der Wind hatte nachgelassen. Die Sonne ging unter. Bald war Zeit zum Abendessen. »All right, Rosa. Jetzt bist du an der Reihe«, sagte Johanne. »Findest du nicht auch, dass jetzt deine schönere Geschichte vonnöten ist? Doch, aber ich schäme mich ein wenig. Aber doch nicht mir gegenüber. Die Sache ist so dilettantisch. Aber schön? Ja, und außerdem ein Dienstvergehen. Wer A sagt und so weiter, in 5 Minuten müssen wir zurückgehen. Wir können die anderen nicht mit dem Abendessen warten lassen. Fang an. Das aus deinem Mund. Du hast eine Stunde gebraucht. Das lässt sich nun nicht mehr ändern. Erzähl. Du weißt schon, diese Geschichte, die ich der Gestapo auftischen sollte, falls sie Andrew Turnbull und mich auf frischer Tat ertappt hätte. Ja, dass du eine kleine dumme Gans seist und rettungslos verliebt. Und? Genau das ist eingetroffen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis Johanne begriff. Willst du damit sagen, dass du und Hauptmann Turnbull... Warte, ist es gegenseitig oder schon wieder unglückliche Liebe? Nein, es ist gegenseitig. Ich habe noch nie so tiefe Zuneigung verspürt. Und ihm ergeht es ebenso. Es gibt keinen Grund, ihm nicht zu glauben. aber meine geliebte kleine Schwester.« Johanne fehlten die Worte. Der gefühlsmäßige Abstand zwischen diesem Bekenntnis und ihrer eigenen Schreckensschilderung war nur schwer zu verarbeiten. »Ist er verheiratet?« fragte sie und bereute diese Frage sofort. »Nein, problematisch ist, dass ihn Papsen und Onkel Oskar, obwohl er Schotte ist, als Engländer einstufen werden.« Mit einem befreienden Lachen umarmten sie sich. Das war wie ein reinigender, belebender Sprung in das kristallklare, grünschimmernde Wasser.